ISIS Aiens US Indonesia Child of the ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 26. Juni 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Nunu Norsiah, Pujiastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo gratuliert Erdogan zur Wiederwahl als Präsident. Präsident betonte die absolute Neutralität von TNI und Polri. Indonesien und Japan stärken maritime und Fischereizusammenarbeit. Indonesien und Japan vereinbaren Hilfe für Palästina zu steigern. Indonesien und Japan haben sich zum 6. strategischen Dialog verabredet. Es soll keinen Betrug beim demokratischen Fest geben. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo würdigt die Wiederwahl Recep Tayyip Erdogans als der türkische Präsident durch die Präsidentschaftswahl in der letzten Woche. Präsident Joko Widodo sagte am Montag, den 65. Juni 2018, nach dem Besuch des Stadions Gelora Bung Karno in Jakarta. Er habe eine Meldung von der Außenministerin über die Wiederwahl von Erdogan als der türkische Präsident bekommen.
Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Presiden Tayyip Erdogan.
Ich gratuliere Erdogan zur Wiederwahl als der türkische Präsident. Als zwei große muslimische Länder, Indonesien und die Türkei, sehe ich viele Gemeinsamkeiten. Wir hoffen, dass die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und der Türkei noch besser sein werden, vor allem in den Wirtschaft- und Investitionssektoren, aufgrund der Nähe von Indonesien und der Türkei in den Foren der Organisation der islamischen Zusammenarbeit. Ich denke, es besteht kein Zweifel. Präsident Joko Widodo gab seiner Hoffnung zum Ausdruck, dass er sich direkt mit Erdogan telefonisch in Verbindung setzen könnte. Das offizielle Ergebnis der Wahl der Türkei wird am 29. Juni verkündigt werden. Die Neutralität der indonesischen Streitkräfte TNI uns der Indonesian Polizei Polri bei der Wahl der Regionalleiter Pilkada sei von absoluter Bedeutung. Da sagte der indonesische Präsident Joko Widodo am Montag, den 25. Juni 2018 in Jakarta, nachdem er das Stadion Gelora Bung Karno besichtigt hat. Dabei sagte Joko Widodo den TNI und Polri Leitern sowie dem Leiter des Staatsgeheimdienstes BIN, dass sie die Neutralität bei der Wahl aufrechterhalten. Dabei rief der Präsident auch die Gesellschaften auf, den Prozess der Regionalleiterwahl und der allgemeinen Wahl gemeinsam zu beobachten. Präsident Joko Widodo ermahnte auch die Gesellschaften um die Harmonie und Einheit nach der Regionalleiterwahl und allgemeinen Wahl zu bewahren. Joko Widodo hofft, dass die Gesellschaften die Einheit der Nation und des Staates wegen des Unterschieds der Wahl in der Politik nicht offen sollten. Beim Treffen des sechsten strategischen Dialogs zwischen der indonesischen Außenministerin Retno Marsudi und dem japanischen Außenminister Taro Kono stimmten Indonesien und Japan darin überein, die Zusammenarbeit im Bereich der maritimen und Fischereiangelegenheiten zu stärken. Taro Kono sagte am 25. Juni dieses Jahres bei der Pressekonferenz in Jakarta, dass die Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich der maritimen und Fischereiangelegenheiten beider Länder sehr strategisch sei und eine wichtige Bedeutung durch das Konzept der maritimen Entwicklung habe. Beide Außenminister haben auch der Zusammenarbeit im integrierten Meeres- und Fischereizentrum und Fischmarkt in weit entfernten liegenden Inseln Indonesiens zugestimmt.
We will increase our maritime cooperation.
Wir werden unsere maritime Zusammenarbeit verstärken. Dies ist für die beiden Länder sehr bedeutungsvoll, nämlich Japan Free und Open Indo-Pacific Strategy und Indonesien als globale maritime Achse der Welt. Wir haben gerade den Austausch vonnoten zu einem Programm zur Entwicklung des Fischereisektors auf den weit entfernten liegenden Inseln Indonesiens abgeschlossen. Japan wird die Entwicklung der weit entfernten liegenden Inseln aufgrund der Vereinbarung im September letzten Jahres fortsetzen. Taro Kono erklärte weiter, dass er und die Außenministerin Retno Marsudi auch der Zusammenarbeit zwischen dem Konzept der Japan Free und Open Indo-Pacific Strategie, das von Indonesien durch den regionalen Mechanismus wie ASEAN und Ostasiatischen Gipfel im pazifischen Gebiet und im Gebiet der Assoziation der Küstenländer des Indischen Ozeans IORA im Indischen Ozean initiiert worden sei, zugestimmt. In der Zusammenarbeit im integrierten Meeres- und Fischereizentrum und Fischmarkt in weit entfernten liegenden Inseln Indonesiens werde die japanische Regierung bald 6 Fischzentren in Biak, Mua, Morotai, Natuna, Sabang und Somlaki bauen. Die indonesische und japanische Regierung hat vereinbart, die Fondsgewährung für Palästina zu steigern. Diese Vereinbarung wurde beim bilateralen Treffen zwischen der indonesischen Außenministerin Retno Marsudi und dem japanischen Außenminister Taro Kono in Jakarta am Montag, den 25. Juni dieses Jahres, erreicht. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Retno Marsudi dazu, beide Länder betonen die Wichtigkeit der Bemühungen um die Süd-Süd-Kooperation und die Dreieck-Kooperation zur Unterstützung des Wirtschaftsaufbaus in Palästina zu stärken. Das wird durch das Treffen der Kooperation zwischen den ostasiatischen Ländern für Aufbau Palästinas durchgeführt.
Minister Conroy and I also agreed on the importance to continue to increase capacity building and development.
Der Minister Kono uns I for ein waren die Wichtigkeit der Steigerung der Kompetenz und des Aufbaus um Palästina unter der Süd-Süd-Dreieck-Kooperation zu unterstützen. Dies wird in dem kommenden CAPAD in Bangkok weiter erörtert. So werden Minister Kono und ich nach Bangkok fliegen, um das dritte CAPAD durchzuführen. Dies wird in Bangkok am 27. Juni stattfinden. Das dritte CAPAD ist ein Treffen der ostasiatischen Minister, das aus 10 ASEAN-Mitgliedstaaten, Japan, China und Südkorea sowie anderen Ochbo-Partnern für Palästina besteht. Das Treffen findet in Bangkok vom 26. und 27. Juni dieses Jahres statt. Das Treffen wird vom thailändischen Ministerpräsidenten Prayut Chan-o-cha eröffnet. Geplant ist, dass das Treffen verschiedene Hilfsprogramme für Palästina erörtert. Die Hilfsprogramme werden im CAPAD-Arbeitsplan für 2019 bis 2021 nach dem Bedarf Palästinas und der Überlegenheit von CAPAD-Mitgliedstaaten formuliert. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi empfing ihren Amtskollegen aus Japan, Taro Kono, im indonesischen Außenministerium in Jakarta am Montag, den 25. Juni dieses Jahres. Der Besuch diente dazu, den 6. strategischen Dialog angesichts des 60. Jahrestages der diplomatischen Beziehungen beider Länder durchzuführen. Nach der Pressemeldung des Außenministeriums für die Stimme Indonesien war der Dialog dazu geeignet, die bilaterale Kooperation in Politik, Sicherheits- und Wirtschaftsbereich sowie zwischen menschlich zu intensivieren. Außer der bilateralen Fragen diskutierten beide Außenminister auch über regionale und globale Fragen. Es wurde eine Möglichkeit geprüft, Indonesien zur Produktionsbasis für die japanische Manufaktur zu machen. Die Produkte sollen auf den dritten Markt, einschließlich in den ASEAN-Mitgliedstaaten, gezielt vermarktet werden. Vorher hat sich Taro Kono mit dem Präsidenten Joko Widodo im Merdeka Palace Jakarta getroffen. Der Vizevorsitzende der Indonesischen Volksversammlung, MPR Muhaimin Iskandar, sagte in seiner Pressemeldung am Sonntag, den 24. Juni, es gebe keinen Betrug angesichts der gleichzeitigen Wahlen der Gouverneure, Bezirksleiter und Bürgermeister, der den Demokratieprozess in Indonesien zerstören werde. Die gleichzeitigen Wahlen werden am Mittwoch, den 27. Juni dieses Jahres in 17 Provinzen, 39 Städten und 115 Bezirken in ganz Indonesien stattfinden. Muhaimin Iskandar hofft, dass alle Volkselemente in Indonesien die Wahlen als demokratisches Fest sicher veranstalten werden. Er betont die Ehrlichkeit, den gegenseitigen Respekt und die aktive Teilnahme der Gesellschaft, ihr Wahlrecht auszuüben. Diese mussten von allen Volksreisen abgesichert werden. Er fordert, dass die Wahlveranstalter auf der Regional- und Zentralebene ihre Neutralität zeigen müssten, damit die gleichzeitigen Wahlen von guter Qualität seien. Liebe Zuhörer des Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.263,79 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.094,28 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.923 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig. bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 79%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai
komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, unser Kommentar behandelt heute das Thema Vorsicht vor Störung durch Terroristen bei der Wahl des Regionalleiters, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, am Mittwoch, den 27. Juni 2018, werden in 17 Provinzen, 115 Bezirken und 39 Städten in ganz Indonesien gleichzeitig Wahlen um die Gouverneure, Bezirksleiter und Bürgermeister stattfinden. Die Nationale Wahlkommission KPU zufolge sei die Vorbereitung dafür bisher schon gut verlaufen. Der Leiter der KPU, Arief Budiman, hat sogar behauptet, dass es seit 2 Tagen keine Nachrichten in Bezug auf Dinge, die die Veranstaltung des demokratischen Festes beeinträchtigen könnten, gegeben habe. Um die sicheren, reibungslosen und neutralen Wahlen vorzubereiten, hat der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto, kürzlich eine Koordinationssitzung gemeinsam mit dem Leiter der KPU, dem Leiter der Wahlkontrollbehörde, dem Befehlshaber der Streitkräfte TNI und dem Leiter der Polizei Polri durchgeführt. Aber obwohl alle Vorbereitungen auf die Wahlen einschließlich die Sicherheit schon durchgeführt werden, sollte man nicht unvorsichtig sein. Alle Seiten müssen sich behutsam verhalten. Warum? Es ist nicht unmöglich, dass das Todesurteil des Gerichtes gegen Aman Abdurrahman, dem Leiter der Jemaah Asy-Syarut Daulah, JAD, die eine Allianz mit dem Islamischen Staat des Iraks und Syrien, ISIS, hat, einen Racheakt herbeiführen könnte. Die Rache kann von seinen Anhängern oder auch neuen Mitgliedern der Jemaah Asy-Syarut Daulah sein. Die neuen Mitglieder, die erst seit einigen Monaten die JAD-Ideologie kennenlernen, haben noch einen großen Potenzial, ihrem Geist zu folgen. Ein Ziel könnte unter anderem das Gerichtsgebäude oder der Richter des Todesurteils werden. Die Aktion konnte aber auch möglicherweise in einigen Gebieten, die die gleichzeitigen Wahlen veranstalten, ausgeführt werden. Die Gebiete, die von verschiedenen Volksstämmen bewohnt werden, sind sehr anfällig für die Konflikte, da es Meinungsunterschiede bei den Wahlen gibt. Bei einem Sozialkonflikt konnten die Terroristen dadurch Vorteile bekommen. Sie provozieren die Gesellschaft, damit große Konflikte entstehen. Kürzlich hat die Antiterror-Einheit der Polizei, Detachement Aun Aceh, einen verdächtigten Terroristen in Depok, West Java, festgenommen. Das Detachement Aun Aceh hat auch 2 verdächtigte Terroristen in West Java erschossen. Beide Fälle haben gezeigt, dass die Bedrohungen durch Terror bei den gleichzeitigen Wahlen noch vorhanden ist. Deshalb muss die Gesellschaft vorsichtig sein. Die Kooperation mit Sicherheitsapparaten muss intensiviert werden, um sichere, reibungslose und ehrliche Wahlen zu veranstalten. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns dabei auf den 26. Juni. Wir beginnen mit den Ereignissen 1945, an dem die Charta der Vereinten Nationen unterzeichnet wurde. Sie ist die Verfassung der Vereinten Nationen und wurde am 26. Juni 1945 in San Francisco von den 50 frühen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen unterzeichnet. Sie trat offiziell am 24. Oktober 1945 in Kraft, nachdem sie von ihren 5 Gründungsmitgliedern der Volksrepublik China, Frankreich, der Sowjetunion,
Cross Britannien und den Vereinigten Staaten, ratifiziert worden war. Die Charta der Vereinten Nationen ist eine konstituierende Vereinbarung und alle Unterzeichner sind an ihren Inhalt gebunden. Darüber hinaus heißt es in ihr ausdrücklich, dass sie Vorrang vor allen anderen Abkommen hat. Wir kommen nun zum 26. Juni 1976, an dem Kanadas Nationalturm, der Canadian National Tower, offiziell vor der Öffentlichkeit eröffnet wurde. Dieser Turm war bis 2009 der höchste Turm der Welt, bevor er von den Burj Khalifa und Canton Tower Gebäuden besiegt wurde. Die Höhe des 1973 erbauten Turms erreicht 543 Meter. Der Tower befindet sich in der Stadt Toronto im Bundesstaat Ontario und gilt als ein Wahrzeichen der Stadt. Er wird jährlich von mehr als 2 Millionen Menschen besucht. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 26. Juni 2000, an dem Pramudiananda Tour den Hauptpreis der 11. Asiatischen Fukuoka Kulturauszeichnung erhielt. Die Preisverleihung fand am 25. September 2000 in der Stadt Fukuoka in Japan statt. Pramudiananda Tour ist ein produktiver Autor in der Geschichte der indonesischen Literatur. Er hat über 50 Werke produziert, die in über 41 Fremdsprachen übersetzt wurden. Für seine Arbeit bekam er die Auszeichnung die für Leistungen auf dem Gebiet der Schaffung und Erhaltung der asiatischen Kultur verliehen wird. Diese Auszeichnung wird seit 1990 von der Regierung von Fukuoka vergeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören!
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Islam und der Nationalismus. Islam und der Nationalismus werden oft von Menschengruppen widerlegt. Vizepräsident Yusuf Kalla forderte die Öffentlichkeit auf, nicht zwischen dem Islam und dem Geist der Nationalität zu unterscheiden, ganz zu schweigen von der Gegenüberstellung beider. Dies wurde von Vizepräsident Yusuf Kalla während einer Rede bei Universität Muslim Indonesia, UMI in Makassar, Sulawesi, letzten Samstag, dem 23. Juni 2018, bestätigt. Yusuf Kalla ist der Ansicht, dass es sowohl für Muslime als auch für indonesische Bürger nicht von Vorteil ist, Abstand zu gewinnen, geschweige denn gegen beide zu stehen. Vizepräsident Yusuf Kalla, der den Titel des Ehrendoktors erhielt, erklärte, dass das Prinzip des Islam eine wichtige Rolle bei der Herausbildung des Geistes der indonesischen Nationalität spielt. basieren auf der Geschichte und Dynamik der Muslime in diesem Land wurde der Islam zum einigenden Faktor von Stämmen mit verschiedenen Bräuchen und Traditionen. In seiner Rede mit dem Titel Aktualisierung der islamischen Prinzipien und Stärkung des Geistes der Nationalität wies Vizepräsident Yusuf Kalla darauf hin, dass die historischen Beweise dafür, dass der Prozess der Verbreitung des Islam zur Vereinigung Indonesiens als Archipel beigetragen hat. Er sagte auch, dass der Islam die Solidarität der anderen Muslime oder der islamischen Bruderschaft unter den verschiedenen Ethnien und Gruppen fördert. Dann entwickelt sich diese Tat zur Solidarität unter den Mitbürgern des Landes, oder das wird Ukhuwah Watoniyah genannt, als die Holländer Indonesien kolonisierten. Außerdem betonte Vizepräsident Yusuf Kalla, dass der Islam eine Lehre ist, die den höchsten und edelsten Platz im Leben eines jeden Muslims einnimmt. Deshalb muss es weiterhin den Islam in seiner Höhe und Herrlichkeit platzieren und nicht auf empirisch-soziologische Realität und Phänomene wie Nationalität reduzieren. In der Zwischenzeit ist der Geist der Nationalität ein menschliches Produkt. Vizepräsident Yusuf Kalla bemerkte, dass der Geist der Nationalität aufgrund verschiedener Faktoren wie Geschichte, Entwicklung und Dynamik der sozialen, kulturellen und religiösen Angelegenheiten der Indonesier in der langen Geschichte gebildet wird. Er stellte fest, dass all diese Faktoren zusammen eine wichtige Rolle bei der Herausbildung des Nationalitätengeistes spielen, insbesondere der Geist der Nationalität gegenüber den islamischen Prinzipien spielt auch eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Geistes der indonesischen Nationalität. Vizepräsident Yusuf Kalla erklärte, dass der Einheitsstaat der Republik Indonesien auf der Grundlage von Pancasila die Aktualisierung der religiösen Nationalität in seinen 5 Prinzipien sei. Das war unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Wir werden Ihnen nun die Tradition der Puter Kayun in Banyuwangi vor. Bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesien in Jakarta. Außer auf der Kurzwelle 3325 kHz können Sie auch unser Programm über Livestreaming in www.voinews.id / German hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, der Bezirksleiter von Banyuwangi Osiava Abdullah Azwar Anas hat sich verpflichtet, die Tradition seiner Bürger angesichts der Verteidigung der lokalen Weisheit zu verhalten. Dazu wurden einige touristische Kulturattraktionen in Banyuwangi angesichts des islamischen Feiertages Idul Fitri veranstaltet, wie unter anderem die Tradition der Barong Ider Bumi, eine rituelle Zeremonie zur Säuberung des Dorfes, sowie die Tradition Seblang oleh Sari.
Barong ider bumi wird am zweiten Tag des Feiertages Idul Fitri oder am zweiten islamischen Monat Sawal von den Dorfbewohnern von Kemiren gefeiert, während die Dorfbewohner von Olehsari im Distrikt Glaga die Tradition der Seblang Olehsari kontinuierlich vom 3. bis 10. Sawal fliegen. Seblang Olehsari ist ein Ritual zur Danksagung für die Sicherheit des Dorfes. Dabei tanzt ein Mädchen, als wäre es von einen Geistern besessen. Liebe Zuhörer, außer der Traditionen von Barong Ider Bumi und Seblang Olehsari, haben die Bürger in Banyuwangi auch Puter Kayun am 24. Juni 2018 veranstaltet. Puter Kayun ist die Tradition der Dorfbewohner von Boyo Langu im Giri Distrikt, die normalerweise jeden 10. Sawal oder 10 Tage nach dem Idul Fitr stattfindet. Die lokalen Bürger fahren mit einer verzierten Kutsche namens Delman ins Touristengebiet des Watu Dodol Strandes, um ein Festmahl zur Bitte um Segen zu veranstalten. Dies ist eine Danksagung an Gott für seine Gnade und reichliche Nahrung. Es ist ein fröhliches Fest nach dem einmonatigen Fasten. Die Tradition der Puter Kayun wird schon seit vielen Jahren ausgeübt. Liebe Zuhörer, die Tradition der Puter Kayun ist die Würdigung eines Dorfältesten von Boyolangu namens Kibuyut Jakso. Er hatte sie Verdienste erworben, da er Banyuwangi im nördlichen Teil mit einer Route der nördlichen Küste mit anderen Gebieten verbunden hat. Die Eröffnung dieser Straße wurde mit der Zerlegung der Steine in der Nähe des Meeres durchgeführt. Die Ausübung dieser Tradition am Watu Dodol Strand ist eine Danksagung und von Frohsinn geprägt. In der lokalen Sprache bedeutet Puter sich schnell drehen oder herumfahren und Kayun bedeutet viel Spaß. Früher nahm man die Kutsche Delman als Transportmittel, um herumzufahren. Der größte Teil der Bürger von Boyolangu war früher Kutscher und benutzte die sogenannte Dokar-Kutsche, herumzufahren. Liebe Zuhörer, bevor die Tradition der Puter Kayun ausgeübt wird, veranstalten die lokalen Bewohner die Säuberung des Dorfes und verschiedene traditionelle Kunstausführungen wie Kuntulan, Barong, Gandrung und Hadrah. Man beginnt mit dem Vorlesen des Gebets und früher führen Kutschen die lokalen Bürger ins Gebiet des Watu Dodol Strandes, der etwa 15 Kilometer vom Stadtzentrum Banyuwangi entfernt liegt. Nun nehmen die Bürger von Boyolangu Las Kraftwagen, eine Parade zum Watu Dodol Strand zu machen. Bei der Ankunft am Strand treffen sie Tausende von Bürgern dort und verweilen den ganzen Tag. Dann essen sie zusammen am Strand entlang. Danach baden viele Bürger am Strand, Unglück von sich abzuwenden und Blumen ins Meer zu streuen. Dies wird mit einem gemeinsamen Beten durchgeführt, sich der Vorfahren zu erinnern, die Straße in Banyuwangi gebaut haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wunderbares Indonesien über die Tradition Puter Kayun in Banyuwangi. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören!
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen der Stimme Indonesiens und der Indonesischen Agentur für die Sprachbildung und Sprachentwicklung des Indonesischen Bildungs- und Kulturministeriums. Der heutige Indonesischunterricht hat Kakakku berkacamata oder auf Deutsch Mein Bruder trägt die Brille zum Thema. Viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst hören Sie ein Gespräch in Indonesisch mit dem Titel Kakakku berkacamata oder auf Deutsch Mein Bruder trägt die Brille zu. Im Jokos Wohnzimmer guckt Toni das Heiratsfotoalbum von Joko und Dinda. In dem Fotoalbum stehen einige Fotos von Dindas Familie.
Dinda, siapa anak yang berbaju merah ini?
Dia keponakanku, anak kakak pertamaku. Kakak pertamaku yang berkacamata.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir das Gespräch zugehört haben, stellen wir Ihnen die indonesischen Vokabeln vor, die mit dem heutigen Indonesischunterricht zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Wer ist das Kind mit der roten Kleidung? Auf Indonesisch. Siapa anak yang berbaju merah itu? Siapa anak yang berbaju merah itu? Sie ist meine Nichte. Auf Indonesisch. Dia keponakanku. Dia keponakanku. Sie ist die Tochter meines ersten Bruders. Auf Indonesisch. Dia anak perempuan kakak pertamaku. Dia anak perempuan kakak pertamaku. Mein erstes Bruder, der die Brille trägt. Auf Indonesisch. Kakak pertamaku yang berkacamata. Kakak pertamaku yang berkacamata. Wenn wir jemandem unsere Familienfotos erklären, nennen wir oft unsere Brüder, Schwestern, Nichten und Neffen sowie ihre Merkmale. Bei dem letzten Unterricht sagte Toni, yang berkumis. Yang berkumis bedeutet auf Deutsch jemand, der den Schnurrbart hat. In dem indonesischen Satz, siapa anak yang berbaju merah ini, bedeutet die Phrase yang berbaju merah in Indonesisch yang memakai baju merah oder auf Deutsch das Kind das die rote Kleidung trägt. Sowie die Phrase berkacamata bedeutet in Indonesisch memakai kacamata oder auf Deutsch die Brille trägt. Bitte hören Sie das nächste Beispiel zu. Der indonesische Satz "Kakak pertamaku berjenggot dan berkacamata" bedeutet auf Deutsch "Mein erster Bruder, der den Schnurrbart hat und der die Brille trägt." In einer informellen Situation können wir den Satz mit einem anderen Satz wie "Kakak pertamaku punya jenggot dan pakai kacamata" ersetzen. Wir benutzen oft die Indonesische für Silbe ber, die, punya oder auf Deutsch haben und pakai oder auf Deutsch tragen bedeuten. In der formellen mündlichen und schriftlichen Sprache. Man nennt das erste Kind in Indonesisch Anak Sulung und das letzte Kind Anak Bungsu. Versuchen Sie diese Begriffe zu benutzen, wenn Sie Ihre Familie beschreiben. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unseren heutigen Indonesisch-Unterricht beenden, hören Sie noch einmal das Gespräch in Indonesisch zwischen Tony und Dinda. Gut zu.
Dinda, siapa anak yang berbaju merah ini?
Dia keponakanku, anak kakak pertamaku. Kakak pertamaku yang berkacamata.
Liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie jetzt eine Selbstübung mit den indonesischen Vokabeln und Sätzen, die Sie gelernt haben. Wir werden einige indonesische Sätze zum Thema Kakakku berkacamata vorlesen. Als Selbstübung wiederholen Sie diese Sätze. Wenn Sie die Zeit haben, nehmen Sie Ihre Selbstübung auf und senden Sie Ihre aufgenommene Selbstübung an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id. Im November 2018 werden wir die Gewinner dieser Selbstübung bekannt machen. Die Gewinner werden interessante Geschenke bekommen. Nun, hier sind die Sätze für Selbstübung. Saya mempunyai satu orang kakak perempuan dan satu orang kakak laki-laki. Kakak perempuan saya berkacamata. Kakak laki-laki saya berkumis. Kakak perempuan saya mempunyai seorang anak perempuan. Dia suka memakai baju merah. Anak kakak laki-laki saya dua orang. Mereka semua memakai kacamata. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser heutiges Lass uns Indonesisch sprechen. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören, sampai jumpa lagi besok.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. disesmal presenten werinan Malaysia Leader. Disesmal presenten werinan di Malaysia Leader. So bleiben Sie bei uns, der Stimulations RRI Wood Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Cinta Hampa oder Die leere Liebe. Gute Unterhaltung. Liebe Musikfreunde, Sie haben gerade das Lied mit dem Titel Cinta Hampa von Victor Huta Barat gehört. Dieses Lied wurde von Ahalik komponiert. Es erzählt über die betrügende Liebe. Dewi das Wasser im Tarotblatt symbolisiert. Die Liebe, die in diesem Lied beschrieben wird, ist die leicht verlorene Liebe als eine gut aussehendere Person, als seine Geliebte kam. Die Musik in diesem Lied ist im Malaysian Rhythmus. Victor Huta Barat ist nicht der erste Sänger, der das Lied Cinta Hampa populierte. Dieses Lied wurde aber von der legendärischen Gruppe Deloitte in den 70er Jahren populiert. Danach sang Victor Huta Barat dieses Lied in der Malaysian Version. Das Lied Cinta Hampa steht im Album Senandung Melayu, das im Jahre 2005 veröffentlicht wurde. Liebe Musikfreunde, bevor wir die Malaysian Lieder von Victor Huta Barat weiter erzählen, hören Sie das Lied mit dem Titel Fatwa Pujangga. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15.150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.